Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie gestaltet das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg seine Jubiläumsausgabe? Warum wurde Anouk Aimée so geliebt? Und worauf will die erste Sommerakademie zu ostdeutscher Kunst besonders hinweisen? Themen dieser Stunde. 1995 wurde es gegründet, das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg. Nicht erst im Jubiläumsjahr ist es das größte deutsche Festival mit Filmen zu jüdischen Themen und aus Israel. Vor der Eröffnung der 30. Ausgabe heute Abend im Hans-Otto-Theater in Potsdam habe ich mit der Mitkuratorin Lea Wohl von Haselberg gesprochen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Festival gibt Impulse für Diskussionen und Gespräche, immer, aber in diesem Jahr vielleicht noch mal besonders, haben Sie gesagt. Was genau meint das für Sie 8 Monate nach dem 7. Oktober?
Das, was wir machen beim Jüdischen Filmfestival, nämlich einen Diskursraum zu öffnen für jüdische Perspektiven, jüdische Erfahrungen, jüdische Lebenswelten in der Diaspora und in Israel, das machen wir genauso, wie wir es immer machen. Wir stehen für Mehrdeutigkeit, für Multiperspektivität und für Vielfalt. Aber ich glaube, dass es in der jetzigen politischen Situation und dem oft sehr polarisierten Diskurs, der auf Bekenntnisse und klare Positionen setzt, dringender nötig ist denn je.
Um klare Positionen zu schaffen oder miteinander zu diskutieren, wo Perspektiven nicht deckungsgleich sind und sie auch stehen zu lassen.
Ja, eigentlich eher, um Raum zu öffnen für Mehrdeutigkeit und auch Nachdenken, ein Raum, wo vielleicht einfach neue Fragen gestellt werden. Wir wollen gar keine Antworten anbieten, wir wollen Fragen stellen, wir wollen Gesprächsanlässe schaffen. Das ist, glaube ich, eher, wir brauchen keine klaren Haltungen. Natürlich gibt es rote Linien und Haltungen, aber eigentlich wollen wir ein offenes Haus und ein offener Raum sein, wo man vielleicht auch mal einen Dissens aushalten kann.
Ein Filmfestival, auch Ihres, wird lange vorher geplant. Wie stark hat der 7. Oktober die Planung verändert?
Naja, wir machen unser Festival in einer anderen Welt als vor dem 7. Oktober. Das muss ich schon zugeben, das ist klar. Aber Filmproduktion ist ja langsam. Das heißt, die meisten Filme, die wir zeigen, sind vor dem 7. Oktober entstanden und werden jetzt aber natürlich in einem anderen Resonanzraum wahrgenommen. Also vielleicht haben sie andere Bezüge, vielleicht wirkt manches sehr aktuell, vielleicht wirkt anderes ein bisschen eskapistischer, als es gedacht war. Im Endeffekt ist unser Programm in weiten Teilen geblieben, wie es war. Oder wir haben es genauso gemacht. Ich würde sagen, es gibt eine Reihe, die wir tatsächlich als Reaktion auf den 7. Oktober kuratiert haben. Die Reihe heißt Der Angst begegnen und die zeigt Filme, die mit terroristischer Gewalt umgehen, aber eben Filme, die nicht auf die Angst und die Spannung setzen, sondern die eigentlich versuchen, was Widerständiges zu machen, nämlich der Angst zu begegnen, eine Sprechfähigkeit wiederherzustellen und die Hilflosigkeit zu überwinden, die ja häufig in Zivilgesellschaften auf terroristische Anschläge folgt.
Supernova ist eine Dokumentation in dieser Sektion. Es dokumentiert das Hamas-Massaker an den jungen Besuchern des Musikfestivals.
Man warf eine Handgranate auf uns. Durch den Knall verlor ich erst mein Gehör, also kommunizierte man mit mir durch Handzeichen. Eine Kugel traf mich im Bein und Splitter drangen in den Bauch, sodass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Ich sah Terroristen, die auf uns zukamen. Ein Feuergefecht entbrannte. Ein junger Mann tröstete mich ständig, indem er sagte, die Armee ist auf dem Weg hierher, noch 10 Minuten. Das sagte er immer wieder, Stunde für Stunde. Ich beschloss, egal wie, ich werde überleben. Hier werde ich keinesfalls sterben. Und immer wieder sagte ich das Gebet Schma Israel, 50 Mal pro Minute.
Zu dieser Sektion gehören auch Dokus über das Massaker von Utøya, über rassistische Anschläge in Deutschland und ein Spielfilm über die baskische ETA. Was können diese Filme, wenn man die Sektion mal zusammennimmt, für Sie sichtbarer oder sichtbar machen?
dass wir als Zivilgesellschaften in ein Sprechen kommen müssen und auch in eine Widerständigkeit. Denn das, was Terroranschläge und Terrorismus ja will, ist ja nicht nur die Menschen zu treffen, die tatsächlich sozusagen die Opfer dieser physischen Gewalt werden, sondern ganze Gesellschaften zu verunsichern, Gegenreaktionen auszulösen, die Sicherheit hochzufahren überall und eigentlich Angst und Verunsicherung zu säen in Gesellschaften. Und ich glaube, dem kann man begegnen und Kunst hat dabei eine wichtige Funktion, wie wir denken, und der Kinoraum ganz besonders, wenn man da eben nicht vereinzelt was anguckt, sondern das gemeinsam tut und auch darüber sprechen kann. Und das ist eigentlich die Idee von der Reihe. Also es geht uns mehr darum, auszuloten, was kann auch der Film und das Kino, um auch die Bildpolitiken des Terrors zu untersuchen, als dass wir sagen würden, diese Anschläge sind alle vergleichbar. Die sind natürlich völlig unterschiedlich und das ist uns ganz klar. Deswegen begleiten wir es auch mit Gesprächsformaten.
Sicherlich schon länger geplant, auch eine sehr interessante Sektion, Bruch oder Kontinuität, Antizionismus und Antisemitismus im Sozialismus und danach. Was haben Sie da alles aus den Archiven des, ich sag's mal in Anführungszeichen, ehemaligen Ostblocks geholt?
Ja, das ist interessant. Also wir haben natürlich ganz unterschiedliche Filme, polnische Produktionen, tschechische, natürlich DEFA-Produktionen, aber auch zeitgenössische Dokumentarfilme, die sich damit beschäftigen. Und die Reihe hatten wir tatsächlich schon vor dem 7. Oktober, direkt nach der letzten Festivalausgabe geplant, weil wir einen Film gezeigt haben, March 68, wo es um den Antisemitismus oder die antisemitische Welle in Polen im März 68 ging und die darauf folgenden jüdische Auswanderung aus Polen. Und wir haben einfach festgestellt, es sind total interessante Geschichten, die aber weitgehend unbekannt sind in Deutschland und haben gedacht, da wollen wir einfach noch mal tiefer reingehen, noch mal mehr erzählen. Und jetzt ist es natürlich so, dass im aktuellen politischen Diskurs, wo antizionistische Narrative viel stärker sind als vor einem Jahr, natürlich diese Filme irgendwie anders nachklingen und vielleicht auch Muster anders hörbar oder sichtbar werden, als das vorher der Fall war.
Wie ist das bei Ihnen ganz persönlich?
Ich komme ja aus der Wissenschaft. Das heißt, ich finde ja sowieso immer, dass die Frage, wo beginnt Antisemitismus und wo endet die sogenannte legitime Israel-Kritik, dass man die mit einem Blick in die Geschichte immer ganz gut eigentlich klären kann. Weil wenn man in vergangene Diskurse guckt und einfach Muster feststellt, ja, dann fällt es halt manchmal einfach auf, dass Dinge sich Muster wiederholen, bestimmte Argumentationen, Tropen, Bilder. Und wenn man dann feststellt, ja, ein bestimmtes Bild hat einfach eine Geschichte und ist schon viel älter und hängt vielleicht auch noch mit anderen Bildern zusammen, dann wird es, glaube ich, deutlich, ohne dass man die einzelnen Aussagen so stark kritisieren muss oder skandalisieren muss.
Natürlich werden am Ende dieser Jubiläumsausgabe auch wieder Preise vergeben und es gibt Komödien und es gibt die Sektion Sex, jüdische Position. Sie deuten ein Lächeln an, das heißt, es wird nicht ganz bierernst, denn es ist ein wichtiges Thema.
Auf gar keinen Fall wird es bierernst und mit der Reihe begleiten wir eine Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin. Und das war für uns natürlich ein tolles Thema, weil es nämlich die Möglichkeit von Leichtigkeit und von Lust bietet. Und auch das ist ja Kino, eine Schaulust und eine Sehlust. Und Sexualität ist ja eben auch was sehr Visuelles. Wir zeigen keine Pornografie, aber ich glaube sehr, sehr unterschiedliche Positionen, die teilweise ernst und teilweise lustig und auf jeden Fall eine ganze Menge Leichtigkeit in unser Programm bringen.
Ich wünsche Ihnen erfolgreiche und friedliche Tage.
Ganz herzlichen Dank.
Bis zum 23. Juni das 13. Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg. Auskunft über das Programm von Kuratorin Lea Wohl von Haselberg. Tschüss, schönen Abend.
Dankeschön, tschüss.
Fazit Film.
Die Geliebte, Anouk Aimés Künstlername, stammt aus dem ersten Film, in dem sie als 14-Jährige mitspielte, um mit 17 ihre erste Hauptrolle zu übernehmen. Im April war die französische Schauspielerin 92 Jahre alt geworden und lebte zurückgezogen mit ihren Hunden und Katzen. Heute ist sie im legendären Künstlerviertel ihrer Geburtsstadt Paris gestorben. Bernd Sobolla über eine Karriere, die ein Who is Who der europäischen Filmgeschichte ist.
Haben Sie eigentlich nie daran gedacht, selbst Schauspielerin zu werden?
Ach, wissen Sie, ich glaube, das liegt mir nicht so.
Warum?
Ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich bin sehr glücklich in meinem Beruf. Als Schauspielerin, glaube ich, wäre ich das nicht.
Was für eine Ironie. In ihrem größten Filmerfolg, Ein Mann und eine Frau, spricht Anouk Aimée davon, keine Schauspielerin werden zu wollen. In dem Werk von Regisseur Claude Lelouch spielt sie 1966 eine Frau, deren Ehemann bei einem Unfall starb. Sie besucht regelmäßig ihre Tochter im Internat, wo sie den Testfahrer Jean-Louis kennenlernt, gespielt von Jean-Louis Trintignant. Der Film gehört zu den schönsten Liebesfilmen der Kinogeschichte, gewann die Goldene Palme in Cannes und Anouk Aimée erhielt für ihre Rolle eine Oscar-Nominierung, wurde mit dem Golden Globe und dem British Academy Film Award ausgezeichnet. Musik 1932 in Paris als Nicole Françoise Dreyfus geboren und katholisch erzogen, konvertiert sie später zum Judentum. Ihre Eltern sind Schauspieler und so kommt sie schnell zum Film. Bereits mit 14 Jahren gibt sie ihr Debüt in La Maison sur la Mer von Regisseur Henri Calef. Aus dem Film übernimmt sie ihren Künstlernamen von dem Charakter Anouk, den sie darin spielt. Den Nachnamen Aimée erhält sie von ihrem Freund, dem Autor Jacques Prévert. Wobei sie eigentlich keine Schauspielambitionen hat.
Ich war mir damals nicht sicher, ob ich Schauspielerin werden wollte. Man hat mich einfach gefragt, ob ich nicht in Filmen mitspielen möchte. Ich habe ja gesagt. Alles war toll. Und ich habe tolle Menschen kennengelernt. Aber eigentlich wollte ich Tänzerin werden.
Bereits
1955 wird sie auch international bekannt. In dem deutschen Film »Ich suche dich« spielt sie eine religiöse Ärztin, die sich in einem Sanatorium das Geld verdienen will, um als Missionsärztin nach Indochina zu gehen. Doch dann verliebt sie sich in den forschungsbesessenen Arzt Dr. Wenner, gespielt von O.W. Fischer, damals einer der größten hiesigen Stars.
Ich brauche ein Labor, Françoise, und kein Bethaus!
Kannst du wirklich nicht weitersehen, als bis auf den Boden eines Reagenzglases? Was hat denn eure Wissenschaft schon für die Welt getan? Mit ihren Bomben- und Düsenflugzeugen, ihr redet von Fortschritt und zerstört, zerstört, zerstört!
Anouk Aimée spielt oft zurückhaltende, fast geheimnisvolle Frauen, die eine gewisse Melancholie in sich tragen. Das gilt auch für Federico Fellinis La Dolce Vita, in dem sie eine gelangweilte Aristokratin mimt, die Marcello Mastroianni verführt.
Dieses ganze Rom ödet mich an. Man sollte auf einer Insel leben.
Kaufen Sie sich eine.
Ich habe schon daran gedacht. Aber ob ich dann da leben würde?
Wissen Sie, was Ihr Unglück ist? Sie haben zu viel Geld.
Ihr Unglück ist, dass Sie zu wenig haben.
Fellini ist von Anouk Aimée so angetan, dass er sie 3 Jahre später für 8,5 wieder engagiert.
Manchmal nehmen wir uns in Frankreich zu ernst. Und wenn du lachst, unterstellt man dir, dass du nicht ernsthaft arbeitest. Dann traf ich Fellini und das war wie eine Explosion in meinem Leben. Plötzlich konnte man seine Arbeit ernsthaft betreiben, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen. Und plötzlich liebte ich es, Schauspielerin zu sein.
Ende der 60er Jahre geht Anouk Aimée nach Hollywood und dreht mit Sidney Lumet und George Cukor mittelmäßige Filme. Auch privat läuft einiges schief. Aimée heiratet 4-mal und wird ebenso oft geschieden, hat Affären mit Omar Sharif, Warren Beatty und John Wayne, dessen reaktionäre Einstellung sie hasst. Zwischen 1970 und 78 ist sie mit dem englischen Schauspieler Albert Finney verheiratet. In dieser Zeit zieht sie sich fast völlig vom Film zurück. 1980 dreht sie dann an der Seite von Michel Piccoli mit Regisseur Marco Bellocchio »Der Sprung ins Leere«. Das Drama handelt von einer Frau, die unter Depressionen leidet. Piccoli und Aimée gewinnen gemeinsam den Darstellerpreis der Filmfestspiele von Cannes. Seit den 90er Jahren übernimmt Anouk Aimée nur noch Nebenrollen, zum Beispiel in Robert Altmans Prêt-à-porter oder in der TV-Verfilmung Napoleon von Yves Simenon, in der sie die Mutter des Generals spielt.
Ich möchte dir gern meine Frau vorstellen, wenn du sie erst mal kennst.
Das muss ich gar nicht, um zu wissen, wer sie ist. Das ist keine gute Partie, Napoleon. Eine Witwe mit Kindern. Diese Frau ist zu alt für dich. Du musst an deine Zukunft denken.
2003 wird Anouk Aimée mit dem César für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und mit dem goldenen Ehrenbären der Berlinale. Mit ihr verliert das Kino eine große Schauspielerin, die ihre Anziehungskraft gerade dadurch erzielte, dass sie immer etwas fremd und distanziert wirkte.
Nan Goldin, Maria Eichhorn, Hito Steil, die drei Künstlerinnen, die der Gewinnerin des Käthe-Kollwitz-Preises, des vergangenen Jahres vorausging. Heute Abend ist der in Deutschland lebenden Chilenin Sandra Vázquez de la Hora die Auszeichnung mit einiger Verspätung in Berlin überreicht worden. Simone Reber hat sie bei ihrer Ausstellung Rauschen des Kosmos getroffen.
Wir sind gemacht von Erde oder von Sterne. Wir sind ein Teil von alles. Wir sind ein Teil von dem Universum.
Zum Universum gehören bei Sandra Vázquez de la Hora auch die Träume und Erinnerungen, die Albträume und Verletzungen. In ihren Zeichnungen und Aquarellen schaut sie unter die Haut und lässt Mensch und Landschaft verschmelzen. In der liegenden Figur der Mutter Erde, der Pachamama zum Beispiel, sind die Brüste und Knie die Berge. Feine Linien schneiden sich in das Innere des Körpers. Dort ist eine blutige Wunde entstanden. Sie erinnert an die tiefe Kluft, die der Bergbau in der chilenischen Kupfermine Chuquicamata in die Erde gefressen hat.
Es ist eine offene Wunde, wir sagen, es ist die offene Wunde von dieser Frau, der Mutter Erde. Und wenn sehen Sie Bilder von Chuquicamata, konnten Sie verstehen, was sind alles diese Linien in der Zeichnung bedeuten. Weil wir erleben als jeden Tag in unserem Land, wir grüßen die Pachamama, wir geben zu trinken die Pachamama, wir fragen die Pachamama viele Sachen. Wir sind Pachamama selber.
Sandra Vázquez de la Hora hat das Aquarell von der liegenden Mutter Erde in Bienenwachs getaucht, gefaltet und als Leporello aufgestellt. Das Wachs lässt die Farben transparent erscheinen, verstärkt das Papier und verleiht den Werken eine entrückte Anmutung. Inspiration für diese Art der Präsentation waren die Ex Voto, die Votivgaben in den katholischen Kirchen. Das Werk von Sandra Vázquez de la Hora ist getragen von einer sehr konkreten Spiritualität. 10 Jahre war die Künstlerin Buddhistin, bis sie die Santeria kennenlernte.
Mit der Santeria war eine Überraschung.
Santeria, so heißt die kubanische Mischung aus Katholizismus und dem Glauben der Yoruba, die als Sklaven aus Westafrika nach Amerika verschleppt wurden. Zufällig traf Sandra Vázquez de la Hora bei einer Ausstellung über Altäre im Düsseldorfer Kunstpalast die kubanische Schamanin Lidia Rivalta Moré.
Und sie hat mich so viel diese Welt gezeigt und dieses Gefühl von sich zu schützen und die Reinigung der Aura. Und ich bin nach Kuba vielen Mal gereist und ich habe 14 Jahre lang mit sie gelernt. Weil sie war eine Heilerin in alle Richtungen.
Die Reinigung der Aura, die Verarbeitung von Erinnerungen, die Heilung der Wunden. In der leuchtenden Ausstellung in der Berliner Akademie der Künste erscheint das lange, schmale Land Chile als ausgestreckter Arm, in dem die Vulkanlandschaften verblassen. An die Albträume aus der Zeit der Diktatur unter Augusto Pinochet erinnert die Zeichnung einer geknebelten Frau, die mit Händen und Füßen an einen wackelnden Stuhl gefesselt ist. Ein Riss geht durch ihren Körper, weil die Künstlerin 2 Blatt Papier verwendet hat. Überhaupt das Papier. Manche Arbeiten entstanden auf den Seiten alter Rechnungsbücher. Als sie wenig Geld hatte, kaufte Sandra Vázquez de la Hora ihr Papier auf dem Flohmarkt. Ich war lange Zeit unsichtbar, sagt sie.
Ja, war eine Zeit voller Möglichkeiten. Und ich konnte viel experimentieren, ich konnte mich fokussieren. Und das hatte sich gelohnt. Ich sage immer, das ist ein Schutz, nicht so früh bekannt zu werden, weil dann du hast so viel Zeit zu Spielraum. Und dann konntest du dich wirklich freuen, jedes Mal, wenn du hast etwas neu entdeckt, du konntest das weiterentwickeln. Und das war meine Leidenschaft, etwas Neues zu entdecken.
Sandra Vázquez de la Hora reist viel. In ihrer Kunst verschmelzen Mensch und Landschaft, afrikanische, karibische und europäische Geisteswelten. Ihr fester Standort aber ist Berlin.
Berlin ist ein Ort, wo ich fühle mich ganz wohl. Es gibt so viele internationale Künstler. Wir sind eine Community. In Yoruba es gibt einen Gott, heißt Elekwa. Und er ist der Gott von der Kreuzung. Und ich denke, hier ist eine große Kreuzung.
Von dieser Kreuzung geht der Weg gerade direkt Richtung Erfolg. Das Denver Art Museum zeigt eine Retrospektive. Im Münchner Haus der Kunst ist für nächstes Jahr eine Ausstellung geplant. Aber angekommen ist Sandra Vázquez de la Hora noch lange nicht.
Wir denken, wir werden reif. Ich glaube, wir werden nie reif. Und das ist eine gute Sache.
Die Käthe Kollwitz-Preisträgerin Das Rauschen des Kosmos ist von morgen bis zum 25. August in der Berliner Akademie der Künste im Hanseatenweg zu sehen. Der erste politische Untersuchungsausschuss zu einem öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Dieser hat seinen Bericht heute vorgelegt. In 18 Sitzungen bzw. 75 Stunden wurde der Rundfunk Berlin-Brandenburg mit seiner einstigen Intendantin Patricia Schlesinger unter die Lupe genommen, um herauszufinden, wie mit dem Geld der Rundfunkgebührenzahler umgegangen wurde. Dass unter dem Strich keine groben Verstöße festgestellt wurden, kann unser Kommentator Christoph Richter absolut nicht nachvollziehen.
Das Ergebnis ist dann doch überraschend, wenn es heißt, die Rechtsaufsicht in der Potsdamer Staatskanzlei, die im Wechsel mit der Berliner Senatskanzlei für die Kontrolle des Rundfunk Berlin-Brandenburg zuständig ist, habe keine Fehler gemacht, weshalb ihr nichts vorzuwerfen sei. Es gebe keine Anhaltspunkte für gravierende Rechtsverstöße beim RBB, heißt es wörtlich im über 900 Seiten dicken Abschlussbericht. Und das verwundert dann doch. Denn bei der monatelangen Zeugenvernehmung war ein erschreckendes Maß an Kontrollversagen und Ahnungslosigkeit der Verantwortlichen zu erleben. Beispielsweise, wenn es um die üppigen Bonizahlungen von über 30.000 Euro für leitende Angestellte des RBB ging. Davon wollte der für Medienfragen zuständige Staatssekretär der Brandenburger Landesregierung, Benjamin Grimm, erst aus der Presse erfahren haben. Das macht deutlich, die Rechtsaufsicht hat an dieser Stelle komplett versagt. Vertreter des Landes Brandenburg waren stets auf den Sitzungen des RBB Rundfunk- und Verwaltungsrats anwesend. Trotzdem, man kann es kaum glauben, fiel ihnen nichts auf. Oder sie waren unfassbar naiv und fielen schlicht auf die Tricks und Täuschungen der damaligen Geschäftsleitung herein. Aber dass jetzt die Regierungsparteien in Brandenburg, also SPD, CDU und Grüne, zum Ergebnis kommen, dass alles irgendwie okay verlaufen sei, lässt Beobachter des Untersuchungsausschusses ratlos zurück und macht gleichzeitig verständlich, warum die oppositionelle Linkspartei, die Freien Wähler und die AfD zu diesem Abschlussbericht Sondervoten abgegeben haben und die Linkspartei für die neue Legislaturperiode nach der Landtagswahl im September eine weitergehende Aufarbeitung des RBB-Skandals fordert. Zumal der Bericht sehr deutlich gemacht hat, in welchen paradiesischen Zuständen die Geschäftsleitung lebte und in welch prekären Verhältnissen die freien Journalistinnen und Journalisten. Dennoch wurde im Untersuchungsausschuss immer wieder versucht, aus dem Versagen von Führungskräften eine journalistische Krise zu konstruieren, die es nie gab. Mehr noch, der Ton während der Zeugenvernehmung war harsch und bisweilen verstörend. Man hatte den Eindruck, der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt säße auf der Anklagebank. Das schafft kein Vertrauen, sondern sorgt für Misstrauen, auch was die Verwendung von Rundfunkbeiträgen angeht. Denn klar ist, zur wehrhaften Demokratie gehört, neben einer funktionierenden Zeitungs- und privaten Medienlandschaft, ein intakter öffentlich-rechtlicher Rundfunk und fair bezahlte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weshalb der RBB-Skandal weiter aufgearbeitet werden muss.
Der Kommentar unseres Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter. Weiter geht's mit Christian Riedel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Dokumentarfilmpreis der Berlinale wurde bisher mit 40.000 Euro vom Rundfunk Berlin-Brandenburg finanziert. Doch nach Angaben des Berufsverbandes Dokumentarfilm AG DOC zieht sich der RBB nun zurück. Das sei ein höchst symbolischer Akt, schreibt der Verband in einer Pressemitteilung. Da die erzielte Einsparung vergleichsweise gering sei, liege die Vermutung nahe, dass der Stellenwert des Dokumentarischen unter der neuen Programmchefin Katrin Günther gesunken sei. Vor allem aber wirke der Rückzug wie eine verzögerte Reaktion auf den Skandal um den diesjährigen Berlinale Dokumentarfilmpreisträger. Die Dankesrede nutzten die Macher des Films No Other Land für Kritik an der Politik Israels gegenüber den Palästinensern. Vom RBB gibt es bisher keine Stellungnahme. Die Berlinale erklärte gegenüber der Zeitung BZ, der Dokumentarfilmpreis solle weiterhin vergeben werden. Die Sorge von Filmschaffenden vor einem breiten Einsatz künstlicher Intelligenz führte in Hollywood im vergangenen Jahr zu einem monatelangen Streik. Jetzt hat sich eine Studie mit der möglichen Nutzung von ChatGPT für Drehbücher beschäftigt. Die Forschenden, unter anderem der Pennsylvania State University, präsentierten dem Programm Drehbücher der 100 meistgesehenen Serien aller Zeiten, darunter Game of Thrones und Stranger Things. Bei fast 70% davon machte die KI Verstöße gegen die eigenen moralischen Leitlinien aus. Beim Versuch, ChatGPT-Drehbücher nach entsprechenden Vorgaben selbst schreiben zu lassen, mied die KI Themen wie Sex und Gewalt. Das Wissenschaftsteam erklärte, diese übereifrige Filterung könne leicht zu Zensur und einer Behinderung des künstlerischen Ausdrucks führen. Das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Berlin hingegen wies darauf hin, es sei ohne weiteres möglich, auf ungefilterte Sprachmodelle zurückzugreifen oder Varianten von ChatGPT extra für die Filmbranche zu entwickeln. Die Ergebnisse der PISA-Studie im Dezember galten vielen als Schock. Nun wurde ein weiterer Teil der Untersuchung veröffentlicht, der zum ersten Mal überhaupt das kreative Denken unter die Lupe nimmt. Hier erreichten die deutschen Schülerinnen und Schüler lediglich durchschnittliche Ergebnisse. Um kreatives Denken zu messen, mussten die 15-Jährigen beispielsweise Dialoge für einen Comic schreiben, originelle Ideen für eine Filmgeschichte entwickeln oder ein kreatives Poster für eine Schulausstellung entwerfen.
Dabei haben die deutschen 15-Jährigen mittelprächtig abgeschnitten. Sie entsprechen genau dem OECD-Durchschnitt und stehen auf einer Stufe mit Spanien, Frankreich, den Niederlanden und Israel. Immerhin 27% unserer 15-Jährigen schneiden beim kreativen Denken so gut ab, dass sie besonders gute Voraussetzungen für die Berufswelt haben. Das Forschungsteam erklärt, wer gut in Mathe, beim Lesen und in Naturwissenschaften ist, dem fällt das kreative Denken offenbar leichter. Mädchen schneiden im kreativen Denken deutlich besser ab als Jungen.
Ein Bericht von Anja Braun.
Der Gott der kleinen Dinge machte sie außerhalb Indiens bekannt. Arundhati Roy, die mit ihren politischen Sachbüchern und globalisierungskritischen Essays seit über 20 Jahren klug von sich reden macht. Sie engagiert sich gegen soziale Ungerechtigkeit, religiösen Fanatismus und bezieht im ewigen Konflikt um Kaschmir Stellung. Weil sie vor 14 Jahren sagte, die Himalaya-Region sei nie fester Bestandteil Indiens gewesen, wurde sie nun in ihrer Heimat angeklagt. Julia Vatavan, was genau wird Arundhati Roy vorgeworfen?
Ja, ihr werden mehrere Dinge vorgeworfen. Tatsächlich ist sie angeklagt in drei verschiedenen Fällen. Und zwar einmal soll sie die Feindschaft zwischen ethnischen oder religiösen Gruppen schüren. Dann wird ihr vorgeworfen, dass sie Behauptungen aufstellt, die der nationalen Integrität schaden. Und ihr wird vorgeworfen, öffentlich Unfrieden anzustiften. Und das alles fällt unter das sogenannte Antiterrorgesetz oder auch das Gesetz über die Prävention von ungesetzlichen Aktivitäten.
Vor zwei Wochen wurde in Indien gewählt. Narendra Modi ist zum dritten Mal Regierungschef. Denkt man sich etwas Böses, wenn man vermutet, dass zwischen der Anklageerhebung nach so langer Zeit und der Wahl ein gewisser Zusammenhang besteht?
Ich würde nicht sagen, dass man was Böses denkt. Ich würde sagen, dass es eine logische Schlussfolgerung ist, die man aus Beobachtung ziehen kann, weil die Presse- und die Meinungsfreiheit Kritikern zufolge und auch faktisch in den letzten Jahren unter Modi sehr stark unter Druck geraten ist und tatsächlich viele JournalistInnen und auch AktivistInnen immer wieder durch Strafrechtsverfolgungen versucht werden, mundtot zu machen. Man muss aber dazu sagen, der Fall selbst wurde schon letztes Jahr wieder aufgenommen. Das heißt, nicht unmittelbar nach der Wahl. Der einzige Unterschied ist, dass letzten Freitag der Gouverneur von Neu-Delhi entschieden hat, dass die Anklage rechtens ist und dass sie tatsächlich unter diesem sogenannten Antiterrorgesetz erneut angeklagt werden kann.
Arundhati Roy darf nicht aus Indien ausreisen. Sie haben gesagt, dass es faktischerweise nicht einfach ist, unter dem Regierungschef Modi Kritik an der Regierung zu üben. Ist Arundhati Roy die Spitze des Eisberges oder trifft das auch andere Künstlerinnen bzw. Journalisten?
Sie ist auf jeden Fall auf einer Ebene die Spitze des Eisbergs. Sie wird auch so als das Gewissen Indiens bezeichnet und sie ist einfach international eine sehr bekannte und auch geschätzte Kritikerin, auch der indischen Regierung. Gleichzeitig passiert es aber auch anderen Menschen im Land und unter anderem letztes Jahr, das war auch im Zuge dieser Anklage, war Arundhati Roy auch Teil von Protesten, die gegen Razzien und Durchsuchungen zahlreicher JournalistInnen und anderer Mitarbeiter eines unabhängigen Nachrichtenportals stattfanden. Und im Zuge dieser Razzien wurden auch der Gründer dieser Organisation verhaftet und ins Gefängnis gebracht.
Ganz prinzipiell gefragt, lässt die Regierung wenig Kritik zu oder gar keine?
Weniger. Trotzdem wird auch in Indien immer noch Kritik laut. Es ist nach wie vor eine Demokratie und dort wird auch laut gestritten. Aber es häufen sich einfach immer wieder die Fälle, in denen Medien unter Druck geraten und auch Menschen, die einfach in der Öffentlichkeit kritische Dinge äußern. Und man merkt dadurch, dass durchaus auch unter JournalistInnen oder auch unter Schreibenden oder KünstlerInnen oder auch AkademikerInnen Teil der intellektuellen Szene mehr darüber nachgedacht wird, was man öffentlich äußert.
Was könnte Arundhati Roy am Ende eines Prozesses drohen?
Das Schlimmste oder was könnte ihr drohen schon vor dem Prozess ist eigentlich, dass sie ins Gefängnis kommt und zwar auf unbestimmte Zeit, weil dieses Gesetz es den Behörden erlaubt, jemanden als Terroristen oder Terroristin zu bezeichnen und in Haft zu nehmen, ohne belastende Beweise vorzulegen. Das bedeutet, eine Person kann oft Monate, manchmal sogar Jahre im Gefängnis verbringen, ohne dafür schuldig befunden zu werden, also schon bevor der Prozess gestartet hat. Und wenn sie am Ende verurteilt wird, kann es alles sein, von einer Geldbuße bis zu jahrelanger Haft.
Aber gäbe es auch die Möglichkeit, dass das alles nur eine Drohgebärde ist oder schließen Sie das aus?
Das kann ich selbst persönlich nicht bejahen oder verneinen, aber die Medienberichten zufolge oder auch ExpertInnenreaktionen zufolge ist an dieser Stelle noch unklar, ob die Polizei die Vorwürfe wirklich untersucht oder Beweise gegen sie vorbringen kann. Das heißt, es wird noch so beobachtet, ob jetzt wirklich was passiert.
Die Journalistin Julia Vatavan über die Anklage gegen Arundhati Roy in Delhi. Kunst aus der DDR. Jahrzehnte hatte sie es im Westen schwer. Der sogenannte deutsch-deutsche Bilderstreit dürfte als Schlagwort bei vielen hängen geblieben sein. Nun bekommen Cottbus, Beeskow und Eisenhüttenstadt Besuch von jungen und etablierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, denn in diesen Städten tagt die erste Sommerakademie für ostdeutsche Kunst. Mitinitiiert hat sie die Kunsthistorikerin Silvia Klaus, Professorin an der BTU. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Für Sie und Ihre Mitstreiter wird Kunst aus der DDR nach wie vor marginalisiert. Der deutsch-deutsche Bilderstreit hat also im Positiven nichts verändert?
Doch, der hat viel verändert, weil er eine Diskussion mit sich gebracht hat, wo einfach über ostdeutsche Kunst neu nachgedacht wurde. Wobei neu halt relativ ist. Der deutsch-deutsche Bilderstreit ist ja letztlich ausgelöst worden von Georg Baselitz, der einfach sagte, in der DDR gab es keine Künstler, weil es alles Kunst, die indoktriniert ist, gewesen sein soll. Und natürlich ist das ein Denken gewesen, das sicherlich nicht nur Georg Baselitz nach der Wende hatte. April Eismann, meine Mitorganisatorin, macht vier Phasen fest, die von dieser absoluten Ablehnung der ostdeutschen Kunst über die Phase der alleinigen Untersuchung der subversiven, der nonkonformen Kunst reicht, bis hin dazu, dass man halt Künstlerinnen und Künstler, wenn sie denn für den Staat arbeiteten, dahingehend versucht hatte zu rehabilitieren, dass man die subversiven Elemente herausarbeitet. Und wir wollen jetzt einfach einen Schritt weitergehen und die Kunst aus ihren eigenen Bedingungen entdecken.
Was heißt das?
Also wir wollen jetzt eben nicht mit diesem westlichen Blick auf diese Kunst lenken, sondern wir wollen die ostdeutsche Kunst in all ihren Facetten analysieren. Das heißt, wir werden uns sowohl mit der Kunst, die Auftragskunst ist im weitesten Sinne, dafür steht ja die Kunstsammlung im Beeskow, einerseits untersuchen und wir werden andererseits nach Cottbus gehen und dort im Museum, das eine ganz andere Sammlungsstruktur hat und eben auch diese nonkonforme Kunst oder Kunst, die quer zum Auftragswesen war, untersuchen, sodass wir die verschiedenen Facetten haben. Uns geht es aber auch darum, die Qualität der Kunst mal anzugucken. Es gibt ja auch Kunstwerke, die Auftragswerke waren, die einfach eine gewisse Qualität haben oder wir wollen fragen, ob sie die hat und sie insofern aus ihrer historischen Situation heraus verstehen und nicht als ideologisch dekontaminiert zur Seite liegen.
Aber sehen Sie das tatsächlich so absolut, weil Sie jetzt von Kontaminierung gesprochen haben, Sie haben aber auch eben von dem westdeutschen Blick gesprochen. Es kommt mir alles sehr monumental vor und entspricht ehrlich gesagt nicht so sehr meiner Wahrnehmung.
Wie ist denn Ihre Wahrnehmung?
Die Wahrnehmung ist tatsächlich, dass es zwar lange gebraucht hat, aber dass Kunst aus der DDR, gerade wenn man sich die neue Dauerausstellung in der Berliner Neuen Nationalgalerie anschaut, die sich komplett verändert hat und ich viele, viele Künstlerinnen und Künstler aus der DDR kennengelernt habe, zwar spät, aber immerhin, ich kannte sie vorher nicht und deshalb zum Beispiel den Eindruck hatte, dass sich doch im Positiven einiges getan hat.
Das wollte ich jetzt auch nicht in Abrede stellen. Das ist so. Und diese neue Dauerausstellung in der Neuen Nationalgalerie ist einfach wunderbar, weil sie wirklich diese Verknüpfung auch von Ost- und Westkunst zeigt. Aber das ist genau der Aspekt, an dem wir gerne weiterarbeiten wollen. Und warum das jetzt so ein bisschen monumental klang, ist vielleicht ein Erlebnis. Ende letzten Jahres fand in Halle eine große Tagung statt, die wie unsere Sommerakademie auch von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung mitgefördert wurde, an der Leopoldina in Halle. Und dort war die Frage, wie ist der Stand der ostdeutschen Kunst? Und der Befund ist eindeutig ein großes Interesse an der ostdeutschen Kunst. Das ist das, was Sie jetzt auch beschrieben haben. Aber zugleich ein fehlender wissenschaftlicher Rückhalt. Also die Museen beklagen den fehlenden Nachwuchs. Wir haben keinen Lehrstuhl, der die Denomination ostdeutsche Kunst hat. Und die Kolleginnen und Kollegen, die daran arbeiten, zu denen ich auch gehöre, die sind mit einer anderen Profilierung an die Universitäten gekommen und dann mit ostdeutscher Kunst konfrontiert und entwickeln jetzt ihre Expertise, ihr Konzept dafür. Und es gibt einzelne Doktoranden, die an dem Thema arbeiten, aber es gibt keine breite Förderung. Es gibt wenige DFG-Projekte, die sich mit ostdeutscher Kunst befassen, weil man diese 40 Jahre doch als abgeschlossen sieht. Und da wollen wir dran arbeiten und diese Doktoranden zusammenführen, den Nachwuchs für das Museum und damit auch diesen Nachwuchs für das Museum mit weiterentwickeln. Und es gibt natürlich ganz viele Punkte. Sie haben vollkommen recht. Ne? Wir haben jetzt die Sommerakademie. Wir hatten die Tagung an der Leopoldina. Wir haben die tollen Ausstellungen. Und wir haben jetzt auch eine große Ringvorlesung zur Kunst der DDR in Dresden. Und da haben wir eine neue Offenheit. Das ist völlig richtig.
Mangelt es denn an Studentinnen und Studenten, die sich mit DDR-Kunst beschäftigen wollen? Oder weil ein Lehrstuhl dafür fehlt, finden sich keine? Oder gibt es zu wenig Material, um tatsächlich für einen breiteren Kreis von Studierenden interessant zu sein?
Ich sehe, dass sich da im Moment auch viel entwickelt. Also gerade eben die Professur in Dresden, Kerstin Schankweiler, hat die inne. Da gibt es jetzt ganz viele Bachelorarbeiten, Masterthesen. Das Interesse wächst. Und da starten wir den Versuch, das zu vernetzen, diesen Austausch zu ermöglichen, die Doktoranden, die zu dem Thema arbeiten, zu versammeln und ganz intensiv darüber nachzudenken.
Frau Klaus, wie politisch ist diese Sommerakademie?
Diese Sommerakademie untersucht zuallererst die Kunst, aber ich sehe in der gegenwärtigen politischen Situation, auch in der Ost-West-Debatte, eine große Verantwortung von uns, mit dieser Sommerakademie auch einen wertschätzenden neuen Blick auf diese Kunst der DDR zu werfen. Wir haben in Cottbus einen ganz starken Rechtsruck. Und wir werden es nicht aufarbeiten mit dieser Sommerakademie, aber wir können mit der Wertschätzung der ostdeutschen Kunst auch ein Stück Geschichte der Menschen, die hier leben, aufarbeiten. Und wir müssen, wenn wir diese politische Situation in Ostdeutschland in den Griff bekommen wollen, auch eine große kritische, aber wertschätzende Auseinandersetzung sowohl mit den letzten Jahren der DDR pflegen, als auch mit der Nachwendezeit. Ich habe vorher 20 Jahre in der Schweiz gelehrt und dachte, die DDR würde keine Rolle mehr spielen. Aber ich merke hier vor Ort, welche große Bedeutung die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte hat, auch um hier ganz neu über die gesellschaftlichen Zusammenhänge nachzudenken.
Sylvia Klaus über die von ihr mit initiierte erste Sommerakademie für ostdeutsche Kunst von morgen bis zum 22. Juni in Cottbus, Eisenhüttenstadt und BSQ. Vielen Dank und viel Erfolg.
Vielen Dank, Frau Wuttke.
Morgen ist das Stichwort für Gregor Sander, denn er präsentiert jetzt in seiner Kulturpresseschau das Aktuellste aus den Zeitungsfeuilletons.
Wie gehen wir mit Kriegstreibern und Diktaturen um, wird in der Süddeutschen Zeitung gefragt. Und die Antworten darauf gibt der Historiker Frank Bösch. Der Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung ordnet den Begriff der heute sogenannten wertegeleiteten Außenpolitik erst einmal ein. Wertefrei war Außenpolitik nie. Bereits Kanzler Adenauer verfolgte eine sehr weitreichende, wertegeleitete Sanktionspolitik. Nur ging es bei ihm darum, den Kommunismus zu bekämpfen und die Werte der westlichen Welt zu verteidigen. Dabei wurden dann durchaus gute Geschäfte mit rechten Diktaturen in Südamerika oder Afrika gemacht. Trauerbezeugungen gab es aber auch für politische Gegner. Kondolenzschreiben für mörderische Herrscher gab es häufiger. Nach Maos Tod lobten Kanzler Helmut Schmidt und selbst Franz Josef Strauß ihn als Staatsmann, Philosoph und Dichter. Das sollte den Gesprächsfaden zu den Nachfolgern knüpfen. Auch heute empfiehlt der Historiker in schwierigen Zeiten eine stille Diplomatie. Selbst wenn es kaum noch einen offiziellen Kontakt gibt, gibt es meist Kanäle, auf denen gesprochen wird. Da können solche kleinen Signale manchmal Türöffner sein, um wenigstens einzelnen Verfolgten zu helfen oder bei akuten Krisen zu vermitteln. Eines der Länder, wo sich auf offiziellem Weg gerade wenig bewegt, ist Belarus. Während der seit 1994 regierende Diktator Alexander Lukaschenko treu an der Seite Putins steht, demonstrierten noch 2020 Hunderttausende gegen das Regime. Eine Ausstellung im Bundestag ist nun dem belarussischen Friedensnobelpreisträger von 2022, Ales Bilajatski, gewidmet, der seit 3 Jahren im Gefängnis sitzt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth erinnerte bei der Eröffnung laut Jens Uthoff von der Taz an alle 1400 politischen Gefangenen in Belarus. Einen Satz wiederholte Roth dabei mehrmals: Vergesst sie nicht, vergessen tötet. So schön der Satz klingt, trotzdem ist vermutlich genau das langsame Vergessen das Problem. Und so stellen die Ausstellungsmacher im Bundestag auch den Mut von Bilajatski ins Zentrum und überschreiben die Schau mit seinem folgenden Zitat: Ich habe keine Angst, lass sie Angst haben. Sorgen um sein Land macht sich auch der vielleicht gerade beste Fußballer der Welt, der Franzose Kylian Mbappé, wie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen ist. Der Fußballer, Sohn eines kamerunischen Vaters und einer algerischen Mutter, sprach nur aus, was ohnehin alle denken, als er auf den entscheidenden Moment in der Geschichte wies, der dem Land bevorstehe. Und damit meint er nicht die gerade stattfindende Fußball-Europameisterschaft, sondern gab laut Lena Bob eine klare Wahlempfehlung. Ich möchte mich an das französische Volk wenden, an die junge Generation. Wir sehen klar und deutlich, dass extreme Kräfte vor den Toren der Macht stehen. Das Land müsse sich aber mit den Werten der Toleranz und des Respekts identifizieren. Die nicht erwähnte rechtsextreme Partei Rassemblement National fühlte sich sehr wohl auch getroffen. Ihr Vorsitzender Jordan Bardella konterte MAP wie folgt: Es sei ihm unangenehm zu sehen, wie Millionäre, die keine Schwierigkeiten hätten, über die Runden zu kommen, den leidenden Franzosen Moralpredigten hielten. Wer sich bei der heutigen Themenauswahl nach einem angeblich friedlicheren und ruhigeren Frühjahr sehnt, dem liest Werner van Bebber im Berliner Tagesspiegel die Leviten. Früher war alles besser. So reden Menschen, die wirklich alt und starr sind. Frisch gebliebene, dem Leben zugewandte Alte meiden das Wort und die Autorin Elke Heidenreich hat sich, wie ihr neues Buch zeigt, Frische im Denken und Fühlen bewahrt. Heidenreich, die mit ihrem Buch Altern seit Wochen die Bestsellerliste anführt, trifft mit diesem Buch ganz offensichtlich einen Nerv und so überlassen wir ihr gern die letzten Worte. Das Fieber der Leidenschaft lässt nach, aber doch nicht Liebe und Zärtlichkeit.
Gregor Sanders Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Würtke.